Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Doppelfolgen-Täterprofils. Das ist ja tatsächlich seit langem mal wieder die erste Doppelfolge. Und ich bin ganz excited, weil heute, meine Freunde, geht es um das ganze psychologische, psychiatrische. Es geht heute um die psychiatrischen Gutachten, die im Fall von Benno Neumeier gestellt wurden, und um seine Kindheit.
Man könnte also quasi sagen, es wird erst jetzt richtig interessant. zumindest geht es mir so, dass ich mir denke, jetzt kommt der interessante Teil. Ihr habt euch ja gewünscht, dass wir tiefer in die narzisstische Persönlichkeitsstörung auf der Interaktionsebene eingehen. Und das werden wir heute tatsächlich bezogen auf Benno Neumeier nochmal machen. In der letzten Folge sind wir ja schon so ein bisschen allgemeiner drauf eingegangen. Und jetzt nochmal ein bisschen spezifischer. Und ich freue mich auf jeden Fall schon sehr drauf.
Wie schon gesagt, haben wir in der letzten Folge darüber gesprochen, dass Benno Neumeier in Bozen vor Gericht stand, weil er seine beiden Eltern ermordet hat. Falls ihr jetzt sagt, Moment mal, ich habe davon noch nie was gehört, ich kenne diesen Fall nicht, dann dürft ihr jetzt gerne stoppen und zur Folge zurückspringen, die wir vor dieser Folge veröffentlicht haben. Denn das ist der erste Teil dieses Täterprofils und da findet ihr alle Infos, die ihr ja doch auch braucht, um die heutige Folge zu verstehen. Wir werden nämlich heute uns jetzt nicht mehr, ich sag mal, aufhalten mit den Details des Falls an sich, sondern es geht heute wirklich um die Person Benno Neumeier. Was hat ihn zu dem gemacht, der er ist? Was hat dazu geführt, dass er sich so verhält, wie er sich heute verhält? Und ja, wie sagen wir bei Blackbox, welche psychologischen Hintergründe dahinter stehen?
Ja, genau das sagen wir. Das fällt mir auch jedes Mal bei der Intro. Nee, es ist nicht falsch, aber es ist einfach eine Doppelung.
Ja, das ist aber ganz unelegant, oder?
Ja, aber das lassen wir jetzt so. Man darf auch zwischendurch ein bisschen unelegant sein in unserem Intro, dann ist unser Intro schon seit eh und je unelegant. Aber was willst du machen? Die forensische Psychologie ist halt nicht immer elegant, ja? Also da wird es auch mal ein bisschen schmutzig, da krempelt man sich die Ärmel hoch und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir das jetzt auch einfach mal.
Ja, dann let's go. Benno Neumeier tötete am 4. Januar 2021 seine Eltern Laura Perselli und Peter Neumeier. Zahlreiche Prozesstage folgen auf diese schockierende Tat. Die große Frage im Saal ist und bleibt folgende: War Benno Neumeier zum Zeitpunkt der Tat schuldfähig? Wusste er, dass sein Handeln unrecht war? Und war er in der Lage, nach dieser Einsicht zu handeln? Um diese Fragen zu beantworten, reisen wir in der Zeit zurück. Zurück ins Jahr 1990. Benno Neumeier wird am 24.12. eben diesen Jahres als eheliches Kind der 38-jährigen Laura Perselli und des 33-jährigen Peter Neumeier geboren. Die beiden sind bereits seit 4 Jahren ein Paar, haben sich in ihrer Tätigkeit als Dozenten einer Universität kennengelernt. Sie freuen sich über ihr erstes Kind und haben sich bestens auf das neue Familienmitglied vorbereitet. 2 Jahre nach Bennos Geburt folgt bereits das zweite Kind, eine Tochter namens Made. Der frischgebackene große Bruder Benno nimmt sich seiner kleinen Schwester direkt liebevoll an, streichelt sie und kümmert sich. Generell wird er von seiner Familie als liebevoller Junge bezeichnet, der keiner Fliege etwas zuleide tun könnte. Ein liebevoller Junge, der seit der Geburt der Schwester jedoch mit einigen Dämonen zu kämpfen hat. So hat er immer wieder Albträume und schwitzt so stark, dass seine Eltern mit ihm zum Arzt gehen. Dieser empfiehlt, erst einmal abzuwarten. Sicher würden sich diese besorgniserregenden Ereignisse mit der Zeit in Luft auflösen. Er behält recht. Wenige Zeit später enden die zahllosen Albträume und die Familie Neumeier atmet erleichtert auf. Mittlerweile ist Benno in der Vorschule. Seine Tante Elisabetta ist Erzieherin im Kindergarten und hat damit die Gelegenheit, die Entwicklung ihres Neffen von nahem zu beobachten. Ihr fällt auf, dass Benno für sein junges Alter sehr perfektionistisch ist. Er gibt sich mit einem Bild erst zufrieden, wenn es makellos ist. Erst wenn sie oder eine andere Erzieherin ihn für seine Leistung lobt, scheint der Junge sich zu entspannen. Auch fällt ihr auf, dass er wenig Mitgefühl für andere Kinder zeigt. Er ist brav, gleichzeitig sehr auf sich bedacht. Mehr als einmal äußert sie gegenüber ihrer Schwester Bedenken, schlägt vor, Benno einmal zu einem Therapeuten zu schicken. Doch bevor dies stattfinden kann, wird Benno eingeschult. Er scheint sich über die Einschulung zu freuen, auf diesen neuen Abschnitt seines Lebens. Dieser scheint ihn jedoch auch sichtlich nervös zu machen. So sehr, dass seine Mutter Laura sich entschließt, ihn doch noch einmal in den Kindergarten zurückzuschicken. Die Schule sei aktuell noch zu viel für ihren kleinen Jungen. Zurück im Kindergarten sind die Kinder überrascht, den älteren Benno wieder in der Gruppe zu sehen, und sie beginnen, ihn zu hänseln. Als er dann endlich doch eingeschult wird, befindet er sich in der gleichen Klassenstufe wie seine kleine Schwester Made, die aufgrund ihrer raschen Entwicklung ein Jahr früher eingeschult wird. Nun muss Benno seinen Schulalltag mit seiner Schwester teilen. Und das, obwohl er sowieso schon alles teilen muss. Seine Eltern, sein Spielzeug, sogar seinen Geburtstag. Dieser ist nämlich an Heiligabend. Und Benno teilt seinen besonderen Tag damit mit Gottes Sohn. Obwohl Laura und Peter ihr Bestes geben, Bennos Geburtstag separat zu feiern, ist es doch nicht das gleiche wie Mades Geburtstag, der wirklich einzig und alleine ihr Tag ist. Made scheint vom Leben generell mehr zu bekommen als Benno. Sie hat Talent, ist intelligent, ist der ganze Stolz ihrer Eltern. Immer wieder berichtet Laura Perselli Freunden und Verwandten davon, was für ein Wunderkind Made sei. Exzellent, ein begabtes Kind. Kurzum ist ihre kleine Tochter alles, was sie sich je gewünscht hat. Benno erwähnt sie in solchen Gesprächen nur am Rande. Denn dieser ist alles andere als ein unkompliziertes oder braves Wunderkind. Als er 8 Jahre alt ist, hat er immer wieder Wutausbrüche. Explosionsartig brechen die Emotionen dann aus dem kleinen Menschen hinaus und es ist schwer, ihn zu beruhigen. Außerdem lügt er immer wieder, berichtet übertriebene Geschichten, in denen er der beste Schüler sei, das schönste Bild gemalt hat, die meisten Tore geschossen hat. Er streitet ab, das Plüschtier seiner Schwester mit einer Schere zerschnitten zu haben, selbst wenn die Schere mit dem Fell noch auf seinem Tisch liegt. Made dagegen ist und bleibt herausragend. Sie schließt die Schule mit Bravour ab und beginnt ein Medizinstudium. Benno ist nur durchschnittlich. Er schließt die Schule mit einer guten Note ab, weiß anschließend nicht recht, was er studieren soll. Er entscheidet sich für ein Lehramtsstudium. Sein Schwerpunkt legt er auf die Fächer Sport und Biologie. Im 3. Jahr gibt er Biologie auf und verfolgt ab diesem Zeitpunkt ein reines Sportstudium. Und er wird dabei unterstützt. Seine Eltern bemühen sich, ihren Sohn zu motivieren und zu loben. So freuen sie sich über jede Projektidee, die ihr Sohn hat, zeigen fast eine übertriebene Begeisterung. Als Benno das Lehramtsstudium abgeschlossen hat, beginnt er als Lehrer zu arbeiten. Eigentlich macht ihm die Arbeit Spaß, jedoch hat er immer wieder Konflikte auf Arbeit. Er verspätet sich, wird wütend, wenn seine Kollegin seinen Erklärungen in Geometrie zusätzliche Erklärungen hinzufügt, weil die Schüler seine Erklärung nicht verstanden haben. Er wirft der Kollegin vor, seine Autorität nicht anzuerkennen, ihn gedemütigt zu haben, verfolgt sie in der Pause auf den Gang und nimmt auch mehrfache Entschuldigungen dieser Kollegin nicht an. Immer wieder wird er beobachtet, wie er seine Aufsichtspflicht in der großen Pause verletzt. Und wenn er darauf hingewiesen wird, dann sind die anderen schuld. Kommt er mit seiner Art nicht weiter, beginnt er, seine Kollegen zu provozieren. Du weißt eh alles besser. Dir gefällt es doch, deine eigene Stimme zu hören. Nein, mach weiter. Mir geht es gut, wenn ich hinten sitzen und den Mund halten darf. Je älter Benno wird, desto verzweifelter scheint er sich nach der Aufmerksamkeit und Anerkennung seines Umfelds zu sehnen. Er macht immer mehr Sport, wirkt auf seine Familie immer aggressiver. Einmal bittet er seine Schwester Made, die mittlerweile ausgebildete Ärztin ist, ihm ein testosteronsenkendes Mittel zu verordnen. Als sie nachfragt, ob er Anabolika spritzt, verneint er dies vehement. So lange, bis seine Eltern die Spritzen in seinem Zimmer finden. An einem Abend, als die ganze Familie wieder einmal beisammen ist, eskaliert das Thema. Made und ihre Eltern wirken auf Benno ein, raten ihm dringend von Anabolika ab und drängen ihn, sich Hilfe zu suchen. Es kommt zu einer Auseinandersetzung, bei der Benno seinen Vater heftig schubst. Made schreitet ein, versucht, den Streit zu beenden, doch ihr Bruder packt sie und wirft sie gegen den Heizkörper. Dann nimmt er den Schlüssel und verschwindet. Seine Familie sieht ihn die folgenden Monate nicht. Sie wissen nur, dass er bei seiner Großmutter unterkommt. 2020 kommt es dann zum ersten registrierten gewalttätigen Vorfall. Benno ist in Ulm, besucht seine Freundin, als Laura und Peter einen Anruf von ihm erhalten. Er habe sich mit der Freundin gestritten, halte es in Ulm nicht mehr aus. Er bittet seine Eltern, ihn abzuholen. 7 Stunden fahren die beiden darauf hin, nur um vor Ort zu erkennen, dass Benno und seine Freundin sich wieder versöhnt haben und die beiden nicht mehr benötigt werden. Also fahren sie wieder zurück nach Hause. 2 Tage später meldet sich die Freundin bei ihnen. Sie mache sich Sorgen, da Benno behauptet habe, ihre Freunde hätten ihn angegriffen. Als Beweis habe sie von Benno ein Selfie erhalten, auf dem er mit Blutergüssen um die Augen zu sehen gewesen sei. Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, dass Benno diesen Überfall inszeniert hat. Die Freundin hat Angst. Ob vor Benno oder den Freunden, die ihn angeblich überfallen haben, ist noch nicht ganz klar. Als Benno jedoch kurze Zeit später mit einem Messer in der Hand erscheint, sich selbst verletzt und sie mit dem Tod bedroht, besteht ihre Angst eindeutig und ausschließlich ihm gegenüber. Sie ruft die Polizei. Die Situation wird als so gefährlich eingestuft, dass das SEK eingesetzt wird. Anschließend verbringt Benno einige Tage in der Psychiatrie und erhält dort die vorläufige Diagnose der paranoiden Schizophrenie. Eine Diagnose, die kurze Zeit später wieder verworfen wird. Benno verbringt nur einen einzigen Tag in der Klinik und wird dann entlassen. Laura und Peter sind da, um ihren Sohn an diesem Tag zurück nach Hause zu holen. Ab sofort fassen sie ihn mit Samthandschuhen an, in der Hoffnung, ihren kleinen Jungen aus seinen Depressionen und Suizidgedanken, die er ab sofort immer wieder äußert, herauszuholen. Dann kommt der 4. Januar und Benno tötet seine Eltern. Unzählige Menschen sind an den darauffolgenden Verfahren beteiligt. Mehrere Gutachter und Sachverständige werden geladen. Ganze 18 Prozesstage arbeitet das Gericht darauf hin, die Antwort auf die wichtigste Frage zu finden. Wusste Benno Neumeier, was er da tat? Die geladenen Fachleute sind sich einig darin, dass Benno Neumeier unter einer massiven narzisstischen Persönlichkeitsstörung leidet. Er lügt, wenn er das Gefühl hat, das Gesicht zu verlieren. Beispielsweise beschönigt er sogar seine Symptome entgegen seinem Interesse in dem laufenden Prozess. Auch antisoziale Züge sind in seinem Verhalten zu erkennen, beispielsweise darin, dass Benno in der Lage war, nach dem Doppelmord an seinen Eltern und dem Beseitigen der Leichen einen schönen Abend mit seiner Freundin zu verbringen. Uneins sind sich die Experten dagegen über die Auswirkungen dieser auf Benno Neumeyers Zurechnungsfähigkeit zum Tatzeitpunkt. Während die Amtsgutachter von einer zweigeteilten Zurechnungsfähigkeit sprechen, demnach soll Benno beim Mord an seinem Vater schuldunfähig, bei dem Mord an seiner Mutter jedoch schuldfähig gewesen sein, ist für die Experten der Staatsanwaltschaft klar, dass Neumeyers Zurechnungsfähigkeit nicht eingeschränkt war. Als Amtsgutachter sind folgende Sachverständige an diesem fünften Prozesstag geladen. Der Psychiater Dr. Eraldo Manciopi, der auf Psychodiagnostik spezialisierte Psychologe Marco Samori und die Psychologin und Kriminologin Isabella Merzago. Die Diagnose der drei Sachverständigen: Benno Neumeyer leide an einer Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen und antisozialen Zügen und Anlagen zu Gewalt. Die Persönlichkeitsstörung sei zudem psychotischer Natur. Dass Benno Neumeyer sich nicht mehr an die Tat erinnert habe, sei im Einklang mit dieser Diagnose. Bei der Tat habe er psychotisch gehandelt. Dies sage aber nichts über seine funktionale Autonomie aus. Die Situation habe sich bereits seit längerem verschlechtert. Die Beziehung zu den Eltern war belastet gewesen und aufgrund seiner Erkrankung habe Benno Neumeyer keinen Ausweg gesehen. Das Einzige, was ein kranker Mann wie er tun konnte, war der Rückzug. Dieser war ihm nicht möglich, sagt Merzago. Damit wolle sie nicht andeuten, dass der Vater ihn diesem Fluchtweg aktiv verschlossen habe. Benno sah einfach keinen. Nach dem Adrenalinschub beim Mord am Vater begann Benno nachzudenken. Isabella Merzago ergänzt, dass beim ersten Mord, jenem an seinem Vater, ein kausaler Zusammenhang mit Bennos Krankheit bestehe. Beim zweiten Mord dagegen fehle dieser kausale Zusammenhang, denn jeder hätte eine solche Tat begehen können, um die vorherige zu verschleiern. Die beschriebene Persönlichkeitsstörung habe das gesamte Leben von Benno Neumeyer geprägt. Dabei habe es akutere und weniger akute Phasen gegeben. Der 4. Januar sei ein besonders intensiver Tag gewesen. Die Großmutter sei an diesem Tag aus dem Krankenhaus entlassen worden, es habe einen Konflikt um die Pflege des Hundes gegeben und schließlich habe es den Streit gegeben, darum, dass Benno sich in größerem Umfang an den Mietpreisen beteiligen sollte. Dies habe dazu geführt, dass sich die Krankheit am Tag der Morde besonders deutlich manifestiert habe. Wichtige Elemente zur Analyse des Falls seien Benno Neumeyers Selbstwertgefühl, das Spannungsverhältnis zwischen Abhängigkeit und Selbstständigkeit und seine Fähigkeit zur Aggressionsbewältigung. Bennos Probleme haben sich im familiären Umfeld manifestiert, sagt Samori. Das eigene Selbstwertgefühl anderen gegenüber aufrechtzuerhalten, hängt auch mit der Fähigkeit zusammen, sich von diesen unabhängig zu machen. Aggressivität und Narzissmus hätten Benno Neumeyers dysfunktionales Verhalten gerade gegenüber jenen Personen zutage gefördert, zu denen er in einem engen Abhängigkeitsverhältnis stand. Das habe Bennos Einsichts- und Willensfreiheit eingeschränkt, genauso wie seine Impulskontrolle. Was Benno kennzeichnet, ist seine Ambivalenz. Seine beiden Bedürfnisse waren nicht befriedigt, jenes nach Geborgenheit und jenes nach Anerkennung, sagt Merzago. Die Streitigkeiten, die es gegeben habe, seien keine bloßen Streitigkeiten gewesen. Hinter diesen steht das beständige Gefühl, nicht zu genügen, versagt zu haben, nicht angenommen zu sein. Für Benno war es unmöglich, um die Hilfe zu bitten, die er gebraucht und gewollt hätte. Das bedeutet nicht, dass die Eltern keine Hilfe geleistet hätten, aber Benno habe das Gefühl gehabt, nicht darum bitten zu können. Die Gutachter der Staatsanwaltschaft, Renato Ariatti, Stefano Zago und Dr. Ilaria Rosetto dagegen, gehen davon aus, dass Benno Neumeyer die Taten begangen hat, um sein Selbstwertgefühl wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Sein Vater habe sein Wohlbefinden gefährdet, zum wiederholten Mal, und sei deswegen von ihm aus dem Weg geräumt worden. Sie gehen davon aus, dass von Benno immer noch eine massive Gefahr ausgeht, ganz besonders für seine Schwester Made. Stefano Zago berichtet, dass die durchgeführten Tests kognitive und psychotische Störungen bei Benno Neumeyer ausgeschlossen hätten. Das Erinnerungsvermögen des Angeklagten sei laut allen bekannten Parametern in der Norm. Sein Intelligenzquotient liege bei 98. Ein IQ von 100 ist der gesellschaftliche Durchschnittswert. Gutachter Renato Ariatti kommt zu einem anderen Schluss als die Amtsgutachter. Benno Neumeyer war zurechnungsfähig, sowohl beim Mord am Vater als auch bei jenem an der Mutter. Antisozial, narzisstisch, passiv-aggressiv, manipulativ. So wird Benno Neumeier beschrieben. Lügen, Manipulation und Fälschungen hätten sich wie ein roter Faden durch sein Leben gezogen. Die Lüge ist eine Methode, die ihn immer begleitet hat. Dr. Ilaria Rosetto sagt, wichtig ist auch das Verhalten nach der Tat. Nach dem Mord am Vater hat Benno Neumeier kein bizarres Verhalten an den Tag gelegt. Er war klar im Kopf, bis hin zum zweiten Mord. Doch was ist mit der Diagnose einer Schizophrenie, die erst in Ulm diagnostiziert wurde? Diese wird von den Sachverständigen klar abgewiesen. Es habe sich dabei nicht um eine gesicherte Diagnose, sondern viel eher um eine differenzialdiagnostische Abklärung gehandelt, also eine Erkrankung, die man ausschließen konnte. Die Ärzte hätten ihn damals in diese Richtung untersucht, da er eine sehr theatralische Art habe, zu agieren. Auch eine Borderline-Störung habe im Raum gestanden. Zum Ende hin darf sich Benno selbst noch einmal zu der eigenen Gefühlslage und psychischen Gesundheit äußern. Mir kam vor, ich sei von der Familie, von beiden Eltern nicht verstanden worden, berichtet er. Wenn es Probleme in der Familie gegeben hat, habe ich niemals den Rückhalt erfahren, den ich verdient hätte.
Also ich muss ja gestehen, dass ich das immer sehr gerne mag, wenn es vor Gericht zwei unterschiedliche Perspektiven von Sachverständigen, also von den Sachverständigen gibt. Weil ich dann immer versuche, für mich selber herauszufinden, was ich wohl auf Basis von unseren Informationen am ehesten gesehen hätte. Mhm. Und ich muss ja gestehen, dass mich die Nennung von einer psychotischen Persönlichkeitsstörung... Also erstmal habe ich noch nie... Ich wüsste jetzt nicht, was eine psychotische Persönlichkeitsstörung sein soll.
Ich auch nicht.
Es mag sein, dass mir nicht das nicht geläufig ist, aber ich habe jetzt noch nie davon gehört. Von so einer offiziellen ICD-10-Diagnose, wo dann steht psychotische Persönlichkeitsstörung, kenne ich nicht. Und irgendwie psychotische, wie war das noch gleich? Genau, was ich auch ein bisschen merkwürdig fand, war diese Formulierung, er habe psychotisch gehandelt während der Tat. Und psychotisch ist ja, also eine Psychose ist ja eine, kann ja beispielsweise bei einer paranoiden Schizophrenie als ein Teil-Symptom auftreten, dass man quasi den Bezug zur Realität nicht mehr hat oder ne, Dinge sieht, die nicht da sind und sowas oder hört oder wie auch immer. Und also mir wäre wirklich im Zusammenhang mit diesem Fall alles Mögliche eingefallen. Ich hätte sogar bei dem, was du erzählt hast über die Beziehung mit seiner Freundin, hätte ich sogar noch über eine Borderline-Störung diskutieren können. Mit diesem Hin und Her und ruf mich an und hol mich ab und ich brauch dich doch nicht. Wir sind wieder total happy miteinander. Aber so eine Psychose habe ich da jetzt irgendwie nirgendwo gesehen.
Nee, also ich auch nicht. Also ich meine, es gab bestimmt einen Grund, dass sie dachten, okay, der wirkt so weg von der Realität oder so, ich sag's mal ganz umgangssprachlich, wirkt so irre, dass wir den irgendwo hinbringen müssen. Es kann ja sein, dass er total aufgelöst war und dann eben mit dem Messer in der Hand und wenn das so als so bedrohlich eingeschätzt wurde, dass das SEK kam, war das ja schon nicht nur, ich habe hier halt mal ein Messer und sag, guck mal, ich stech dich mal damit, sondern das ist ja wirklich dann eine massive Bedrohung. Vielleicht war das ja so eindrücklich, dass man sich dann dachte, naja, das kennt man so nur von psychotischen Erkrankungen, also gucken wir mal in die Richtung.
Du meinst bei seiner Freundin zu Hause, als es da so eskaliert ist?
Ja, genau.
Okay. Ja. Mhm. Ja, also wenn ich nur diesen einen Ausschnitt gesehen hätte, dann hätte ich auch gedacht, okay, mit einem Messer sehr desorganisiert und desorientiert irgendwo zu stehen und Randale zu machen, klingt irgendwie eher nach einer Psychose. Stimmt. Aber unter Betrachtung der kompletten Entwicklungsgeschichte wäre das das Letzte gewesen, an das ich gedacht hätte, weil
ja.
Er zeigt ja sonst keinerlei Symptomatik. Man könnte jetzt, natürlich, wenn man wollte, könnte man argumentieren und könnte sagen, na ja, aber er hatte depressive Merkmale, es könnte passiv, also so eine Passivsymptomatik gewesen sein, Negativsymptomatik meine ich gewesen sein. Und man könnte ja vermuten, dass an dem Abend oder an dem Tag es dann zum ersten Mal zu einer aktiven oder positiven, also zu einer aktiven Psychose, zu einer Positivsymptomatik gekommen ist. Könnte man jetzt, wenn man wollte, könnte man in diese Richtung gehen. Aber ich finde, da hat haben die Sachverständigen von der Staatsanwaltschaft meiner Perspektive nach sehr richtig gesagt, dass man das Verhalten nach der Tat berücksichtigen muss. Und er war ja überhaupt nicht desorientiert oder hatte irgendwelche merkwürdigen Wahnvorstellungen oder irgendwelche Halluzinationen oder ähnliches. Im Gegenteil, er ist sehr organisiert vorgegangen. Die Art und Weise, wie er die Leichen seiner Eltern beseitigt hat, ist sehr strukturiert gewesen, sehr gut überlegt, sehr gefasst. Also
und auch in den Tagen danach, also er hat ja, wenn wir uns an die letzte Folge erinnern, hat er bewusst Kleidung rausgegeben an die Polizei, die jetzt nicht von den Eltern war, um eben, also man vermutet, um die Hunde auf eine falsche Fährte zu locken. Er hat vor Gericht dann ja auch selbst gesagt, er hat eben seine Klamotten oder Madés Klamotten genommen. Ich erinnere mich gerade so an den Satz, wo er meinte so, wenn ihr schon was wollt, dann entscheide ich, was ihr kriegt oder wie ihr es kriegt. Also er hat da ja schon sehr kontrolliert gehandelt und wenn es eine Psychose gewesen wäre, im Rahmen einer schizophrenen Erkrankung oder bleiben wir mal nur bei einer Psychose, dann würde ich mich fragen, naja, also das Nachtatverhalten, das längerfristige ist ja auf jeden Fall nicht psychotisch. Und wenn es eine gewesen wäre, wäre die Frage gewesen, warum ist die weggegangen? Direkt danach auf einmal.
Komisch.
Ja, das war passt nämlich nicht so.
War vielleicht so eine kurze psychotische Spontanepisode.
Es würde allerdings ja auch, ich finde, wenn man dieses Ganze, also wenn man sein ganzes Leben anschaut und die Situation mit seinem Vater, wo es diesen Streit gab und dann der Mord passiert ist und danach auch der Mord an der Mutter, ist beides, wir sagen ja immer, nicht zu entschuldigen, aber es ist, die Gründe sind nachvollziehbar. Weißt du, was ich meine? Es ist nicht total aus der Luft gegriffen. Es ist nicht irgendwie so wie in dem Sinne so, mein Vater schreibt mich an, jetzt glaube ich, dass er die Apokalypse in diese Welt bringt und ich muss ihn töten, um die Menschheit zu retten. Sondern es ist ein, jetzt aus seiner Sicht, mein Vater demütigt mich zum wiederholten Male. Mein Vater lässt mir nicht meinen Space, wenn ich zeige, dass ich ihn brauche. Mein Vater missachtet wiederholt meine Grenzen. Und weißt du, wieso irgendwann platzt da was oder er rastet aus und bringt den Vater um. Weißt du, es ist nicht so abstrus, wie es bei psychotischen Tötungen der Fall ist.
Ja, ich verstehe, was du meinst, dass man zumindest auch wenn man es selber nicht so machen würde, man auf einer Sachebene verstehen kann, was da passiert ist und welche Prozesse da abgelaufen sind. Und ich meine, ich persönlich finde, dass so eine narzisstische Persönlichkeitsstörung da auch deswegen ganz gut reinpasst, weil das ist die Kriterien dafür auch erfüllt, weil die Reaktion, die er zeigt, also er tötet seinen Vater als Reaktion darauf, dass sein Vater ihm sagt, ich verlange Miete von dir.
Ja.
Und das ist ja im Grunde eine Art von Demütigung, weil er selber ja irgendwie Probleme hat in seinem Job. Das funktioniert irgendwie alles nicht so gut. Er ist nicht so happy damit. Er ist nicht so erfolgreich wie seine Schwester, wohnt immer noch zu Hause. Und dann will sein Vater auch noch Miete von ihm, anstatt ihn zu unterstützen in dieser schweren Zeit.
Was ich mir auch vorstellen kann, wenn wir jetzt gerade davon reden, so er wohnt noch zu Hause. Ich meine, er ist ja 31 gewesen, als er seinen Vater getötet hat. Ich glaube auch, dass dieses mit 31 immer noch zu Hause wohnen, während die Schwester Medizin studiert hat, als Ärztin arbeitet und eine eigene Wohnung hat, auch gar nicht mehr im Heimatort lebt. Das hat bestimmt auch was Demütigendes. Und dann aber auch noch, dass der Vater, nachdem er deutlich gemacht hat, dass er allein sein möchte, der Vater einfach in sein, ich weiß ja nicht, wie dieses Zimmer aussah, aber er hatte wohl nur ein Zimmer, quasi, stelle ich mir vor, wie so ein Kinderzimmer. Mhm. Ich stelle mir das so vor, wie wenn, keine Ahnung, früher ich sauer war, habe die Tür zugeknallt und war in meinem Zimmer. Und dann kam meine Mutter rein und reißt die Tür auf und sagt sowas wie, so nicht. Weißt du?
Ja, ich weiß, was du meinst. Oder du knallst noch einmal die Tür.
Genau. Genau, und es ist so, also das ich weiß auch noch, dass mich das immer super wütend gemacht hat, weil ich mir dachte, jetzt lass mich halt mal in Ruhe.
Ja, weil man versucht, sich abzuregen, man zieht sich in seinen Bereich zurück und versucht runterzukommen. Und dann kommt diese Person dir auch noch hinterher.
Ja, und für mich ist das so, also wie ich mir das vorstelle, so wie so eine kindliche Situation, wie als ich 10 war und diese Situation halt bei mir mit 10, 11, 12 Jahren stattgefunden hat. Und bei ihm findet es immer noch statt mit 31. Weißt du, was ich meine? Dass es vielleicht auch so was Demütigendes hat, so in diese Rolle von wegen, ich bin das Kind und mein Vater kommt einfach so in meinen Raum rein und sagt ja auch in dem Sinne, so geht's nicht, jetzt musst du Miete zahlen.
Ja.
Ne?
Ja, und ich glaube eben, dass man das schon als narzisstische Kränkung werten kann. Ja. Und dass ja im Grunde aus seiner Perspektive seine Eltern ihn und seine Kollegen und alle möglichen Leute um ihn herum, allein die Existenz seiner Schwester, ihn immer wieder auf dieser Ebene gekränkt hat, ihm immer wieder vor Augen geführt hat, was er nicht kann, worin er nicht gut ist. Ich muss gestehen, dass es am Anfang mich echt betroffen gemacht hat, als du mit dem Fall angefangen hast, weil ich mir dachte, also du hast es ja auch so formuliert, er hat nur mit gut abgeschlossen, nur einen guten Abschluss gemacht, wo ich mir dachte, es ist halt wirklich schlimm, weil du da siehst, was das dauernde Vergleichen anrichten kann oder was es halt auch mit jemandem machen kann, wenn die Geschwister auf Veranstaltungen immer so besonders hervorgehoben werden und er selber halt einfach überhaupt nicht erwähnt wird, weil es eben diese eine Person oder dieses eine Geschwisterkind gibt, das so extrem nach oben gehoben wird und alle anderen daneben sind nicht existent. Ja. Und allein das macht ja schon total viel mit einem Kind. Und selbst wenn dann dein IQ durchschnittlich ist, dann ist er durchschnittlich. Das ist ja nichts Schlechtes. Und wenn dein Abschluss gut ist, dann hast du einen guten Abschluss. Wenn du ihn vergleichst mit einem sehr guten, dann ist er nicht sehr gut, aber er ist gut. Also man kann ihn ja aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Und ich glaube halt, wenn man dann aufwächst in einem, ja, in einem Haushalt, in dem man das Gefühl hat, dass man immer die unzulängliche Person ist und immer der, in dem Fall der große Bruder, der es irgendwie nicht hinkriegt.
Ja, gerade auch noch dieser große Bruder. Er ist nicht mal das kleinere Geschwisterchen, er ist das große Geschwisterkind.
Ja, und
wird überholt.
Und ich finde es ehrlich gesagt von den Eltern auch, also entschuldige bitte, aber da dachte ich mir, also man wird doch noch weiter als von der Tapete bis zur Wand denken können, dass du deine beiden Kinder nicht in den gleichen Jahrgang in die gleiche Schule schickst.
Ja.
Also allein darüber nachzudenken, was das für deinen Sohn bedeutet, wie viele Leute irgendwie Fragen stellen können und wie schlimm und schrecklich Kinder und wie brutal Kinder auch manchmal einfach sind, das kann man ja nicht einfach ignorieren.
Mhm. Ja.
Und dass die Eltern da nicht drüber nach, also ich weiß es nicht, vielleicht haben sie ja auch drüber nachgedacht und vielleicht wollte Benno das ja auch so und dann habe ich da auch nichts gesagt, aber rein von dem, was ich gehört habe, denke ich mir, da hätte man auch mal vorher drüber nachdenken können, dass das vielleicht auch nicht so gut ist für ihn.
Ja, auch, also wo ich mir auch dachte so, oh nee, muss das, als er ja schon eingeschult wurde und dann wieder zurück in den Kindergarten geschickt wurde, so, wo ich mir denke, also diese Frage stellst du dir vorher und wenn du dann merkst, es ist schwierig, ja, ist kacke, aber ich weiß nicht, ob dann der richtige Weg ist, ihn einfach wieder zurückzuschicken. Wo diese ganzen Kinder im Kindergarten, die dann ja teilweise sogar auch wieder jünger waren als er, dann anfangen, ihn zu hänseln. Dann wird der größte Junge im Kindergarten, stelle ich mir das so vor, von den kleinen Kindern gehänselt, weil er ja, umgangssprachlich, so zu blöd für die Schule ist.
Ja, und das ist halt was, wo ich mir denke, lass ihn doch in der ersten Klasse, notfalls wiederholt er sie.
Ja.
Oder nimm ihn ja raus, behalt ihn zu Hause und guck, dass du dich, also je nachdem, was man beruflich macht, ob man das abbilden kann, das ist natürlich auch eine sehr privilegierte Entscheidung, wenn man sagt, ich lasse mein Kind zu Hause. Aber irgendeine Form von Förderung, mit der du dieses Jahr überbrücken kannst, während du deinem Kind ersparst, weil es ist ja demütigend.
Ja.
Es ist ja, das hat ja nichts mit seiner Persönlichkeitsstruktur zu tun, dass das demütigend ist.
Das wäre für jeden demütigend.
Für jeden, ja. Und für jedes Kind wäre das eine schlimme Erfahrung, zu sagen, ich komme in die Schule und dann muss ich wieder zurück.
Ja.
Und das ist einfach was, wo ich tatsächlich mir auch denke, da hätte man auf jeden Fall auch als Eltern irgendwie besser agieren können.
Ja.
Und man sieht das ja häufig bei narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Es gibt ja so ein bisschen quasi zwei Wege, wie man so eine Persönlichkeitsstörung entwickeln kann. Das eine ist, wenn die Person bereits im Kindesalter viel zu viel gelobt wird. Also einfach lernt, dass die Person besser ist als alle anderen, weil das Umfeld einfach sehr stark darauf reagiert und alles immer in den Himmel hebt und das Kind extrem verwöhnt und ihm das Gefühl gibt, dass es das Recht auf alles hat.
Mhm.
Und die andere Art ist ja, indem das Kind bereits in diesem Kindesalter eine so massive Kränkung seines Selbstwertes und seiner Wertigkeit auf dieser Welt erlebt, dass es irgendeine Form von Schutzwall drumherum bauen muss, um quasi das eigene Überleben zu sichern. Eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist ja am Ende des Tages für viele Betroffene nichts anderes als der Versuch, den Organismus am Leben zu erhalten.
Ja.
Also quasi ein psychologischer Schutzmechanismus, der sich dann ausbildet. Und wenn ich mir diese Lebensgeschichte, die du gerade erzählt hast, so angucke, dann wundert mich das auch gar nicht so sehr. Und damit will ich auf keinen Fall entschuldigen, was er gemacht hat. Und auch nicht sagen, dass ich es total nachvollziehbar finde, dass er seine Eltern getötet hat, um Gottes Willen. Aber die Entwicklung seiner Persönlichkeit finde ich sehr nachvollziehbar.
Ja, ich glaube, da müssen wir auch gerade trennen, also wenn wir so darüber sprechen, was total nachvollziehbar und logisch ist, was passiert ist, müssen wir, glaube ich, trennen zwischen Tat und der Persönlichkeitsentwicklung, der Persönlichkeitsstörung oder den Symptomen, die er entwickelt hat. Weil, ich sag mal, die Symptome ist, wie du sagst, eine Reaktion auf das, was geschehen ist, ist eine Reaktion, wie er diese Dinge verarbeiten konnte oder was er davon nicht verarbeiten konnte und ist total nachvollziehbar, dass das so passiert ist.
Weißt du, was ich extrem bedeutend fand?
Hm?
Diesen Konflikt, beziehungsweise vor dem Konflikt mit seiner Freundin, dass er eine Verletzung im Gesicht gefälscht hat oder sich selbst zugefügt hat oder wie auch immer er das gemacht hat, um diese Form von Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen. Und das ist für mich tatsächlich was, was ich jetzt im Kontext von narzisstischer Persönlichkeitsstörung schon häufiger mal gelesen habe, von dem ich aber das Gefühl habe, dass es in der Deskription von narzisstischer Persönlichkeitsstörung häufig untergeht. Weil in der Beschreibung dieser Persönlichkeitsstörung wird meines Empfindens nach häufig darüber gesprochen, dass die Personen sich als großartig darstellen, dass sie lügen, dass sie manipulativ sind, alles, was wir schon erzählt haben. Aber dass sie bereit sind, sich selber zu verletzen, um dieses Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen. Und sei es auch nur vielleicht, um zu sagen, ey, ich hatte eine heftige Schlägerei, aber du sollst mal gucken, wie der andere aussieht oder sowas. Das, finde ich, beschreibt die narzisstische Persönlichkeitsstörung eigentlich an einem einzigen symptomatischen Beispiel so gut, dass er bereit ist, sich selber körperlichen Schmerz zuzufügen, weil der Wunsch nach Anerkennung und Aufmerksamkeit größer ist, als der Schmerz wehtut.
Ja. Ich habe mich auch gerade gefragt, wie das denn wohl für ihn war, dass er, weil als erstes hat er ja angerufen und hat gemeint, bitte kommt, weil er eben Streit mit seiner Freundin hatte. Und die Eltern kamen dann ja, die sind wohl, was war 7 Stunden sind die gefahren, um nach ihm zu gucken. Also das muss ja für ihn total toll gewesen sein. Also die Erfahrung, ich rufe meine Eltern an und die fahren 7 Stunden, weil sie glauben, es geht mir nicht gut.
Mhm.
Und dann sagt er aber, ja, ist ja alles okay. Und dann fahren sie wieder zurück. Und ich frage mich, ob er mit diesem, was er da inszeniert hat, was zugegeben würde, wirklich heftige Inszenierung wäre für das Bedürfnis oder den Wunsch, der dahinter steht, ob er das alles einfach nur gemacht hat, um zu sehen, dass seine Eltern nochmal, 2 Tage später nochmal für ihn hinfahren.
Du meinst diese ganze Geschichte mit dem Messer und so?
Ja, genau. Dass er ruft sie an und sie kommen und dann fahren sie wieder. Und dann 2 Tage später ruft die Freundin an und ich meine, das ist ja für ihn bestimmt auch, das hört sich jetzt total komisch an, aber es war bestimmt für ihn eine total schöne Erfahrung, zu sehen, dass die Eltern wahrscheinlich innerhalb von einer Woche 2-mal diesen ultralangen Weg auf sich nehmen für ihn.
Weiß ich gar nicht unbedingt. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine zwiegespaltene Erfahrung für ihn gewesen sein könnte, weil auf der einen Seite natürlich die Aufmerksamkeit und meine Eltern sind für mich da und sie lieben mich genug, um herzukommen. Und natürlich auch der Triumph, dass er so überzeugend war, dass seine Eltern ihm geglaubt haben. Und auf der anderen Seite glaube ich aber, dass da auch in diesen Momenten Scham mit reinspielt, weil er selber weiß, dass er gelogen hat. Er selber weiß, dass sie vielleicht unnötig hergefahren sind. Und ich glaube, das ist auch das Problem, das häufig mit diesen Inszenierungen bei einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung einhergeht, dass die Aufmerksamkeit, die die betroffene Person bekommt, gar nicht ihr selbst gilt, sondern den vorgeschobenen Aktionen. Also wenn er Aufmerksamkeit bekommt für diese Wunde in seinem Gesicht von seiner Freundin, dann gilt diese Aufmerksamkeit eigentlich gar nicht ihm, sondern seiner erfundenen Geschichte. Wenn seine Eltern kommen, um ihn abzuholen, wegen eines Streits, den er vielleicht nur erfunden hat, dann kommen sie eigentlich gar nicht wirklich für ihn, sondern für ein Trugbild, das er erschaffen hat.
Die Frage, die man sich dann natürlich stellt, ist so, hätte er sie, also was ich mir gerade denke, er hätte sie auch einfach nochmal normal anrufen können und nochmal sagen können, hey Leute, ich vermisse euch, ich will euch sehen oder sowas, wenn das dieses Bedürfnis war.
Aber das wäre eine echte Schwäche gewesen.
Ja, und gleichzeitig, wenn das, was du jetzt gerade beschreibst, ist ja auch so, wir reden ja auch oft darüber, dass hinter dieser narzisstischen Mauer, sag ich mal, ein sehr niedriger Selbstwert oder eine tiefe Unsicherheit sitzt. Und ich mir auch vorstellen könnte, dass vielleicht tief in ihm drin auch einfach die Überzeugung war,
wenn es keinen richtig guten Grund gibt, kommen die nicht. Und wenn ich einfach nur sage, hey, ich will euch sehen, was zum einen natürlich schwach wäre und zum anderen glaubt er vielleicht auch oder ist da die Überzeugung, dass es halt nicht reicht, weil so wichtig ist man nicht, dass nur wegen dem eigenen Befinden jemand kommen würde, da muss es schon einen Grund geben.
Ja, das birgt natürlich die Gefahr, um das noch weiter zu spinnen, es birgt natürlich die Gefahr, dass wenn er sie fragen würde, ob sie nur für ihn kommen, dass sie Nein sagen. Und dann hätte er diese Inszenierung nicht aufgebaut und hätte diese Rüstung nicht um sich rum, sondern er wäre als sein wahres, eigenes Selbst zu seinen Eltern gegangen und hätte gesagt, kannst du bitte kommen, du fehlst mir, ich brauche euch gerade oder ich brauche dich gerade. Und seine Eltern hätten Nein gesagt und damit nicht seine inszenierte Rüstung abgelehnt, sondern ihn. Und das ist, Das birgt natürlich eine wahnsinnige Gefahr für das Selbstwertgefühl.
Mhm. Was sagst du denn dazu, dass er schon, also am Anfang des Falles habe ich ja schon beschrieben, dass er schon, ich sag mal, eine Veränderung gezeigt hat direkt nach der Geburt seiner Schwester. Das ist ja was jetzt erstmal, soweit ich weiß, nicht ganz unüblich ist, dass ältere Geschwister, wenn die dann auf einmal nicht mehr alleine sind und nicht mehr die volle Aufmerksamkeit bekommen, dass sie erstmal manchmal damit zu strugglen haben. Das ist ja auch, denke ich mal, was ganz Normales. Also so stelle ich mir zumindest vor. Ich weiß gar nicht, wie war das denn bei mir? Ich glaube, ich habe auch kurz mal, manchmal war ich, glaube ich, auch ein bisschen eifersüchtig. Aber das hört man ja öfter bei älteren Geschwistern, dass da halt auch manchmal Eifersucht mit reinkommt, so ein bisschen.
Aber das ist, glaube ich, auch vollkommen normal.
Ja, also, ja, klar. Man hatte die beiden 2, 3, 4, 5 Jahre für sich und auf einmal muss man es teilen.
Ja, und Geschwisterrivalität, so dumm wie das klingt, ist ja rein evolutionär auch etwas, das in uns drin steckt.
Genau. Und dennoch ist es ja bei ihm, hat sich das ja irgendwie wie so ein roter Faden durchgezogen. Ich frage mich da halt, wann ging das denn los, dass Made so bevorzugt wurde oder auch so in den Vordergrund gestellt wurde? Weil er hat ja dann schon im Kindergarten mit diesem Perfektionistischen und erst wenn man gelobt wird, entspannt er sich und zu Hause erzählen, dass er das schönste Bild gemalt hat und irgendwie die tollste Leistung erbracht hat. Das ist ja alles schon, das schreit ja alles schon nach, guck auf mich und sag mir, dass ich auch toll bin oder dass ich toller bin, weißt du?
Also ich glaube, ich weiß es natürlich nicht, aber meine Theorie wäre, zum einen, wenn man sich Einzelkinder anguckt und Erstgeborene anguckt, je nachdem, wie lange die ihre Eltern alleine hatten, dann besteht da ja häufiger schon, zumindest ist das so meine Wahrnehmung, und auch das, was ich gelesen habe, es gibt ja keine signifikanten Geschwisterunterschiede, darüber haben wir uns ja schon mal unterhalten, aber dieses Kind bekommt in den ersten Jahren ja sehr viel mehr Aufmerksamkeit, als das zweite Kind jemals bekommen kann. Es ist unmöglich, als zweites Kind so viel Aufmerksamkeit zu bekommen wie das erste, weil die Zeit und die Aufmerksamkeit dafür gibt es gar nicht mehr. Es sei denn, dein älteres Geschwisterkind ist dauerhaft im Urlaub. Und das ist ja nun selten der Fall. Und ich glaube, von daher ist wahrscheinlich dieser ursprünglicher Anspruch an sehr viel Aufmerksamkeit einfach der Tatsache geschuldet, dass man die immer bekommen hat und sie plötzlich nicht mehr bekommt. Und wenn man jetzt überlegt, dass viele Kinder perfektionistisch sind und es einfach auch Menschen oder Kinder gibt, die überdurchschnittlich perfektionistisch sind, auch im Kindergartenalter, dann finde ich, muss das vielleicht gar nicht in einem Kontext stehen. Vielleicht war er einfach ein ganz normales Kind, das eifersüchtig war auf seine kleine Schwester, weil er dann die Aufmerksamkeit teilen musste. Und vielleicht haben seine Eltern diesen Rivalitätskonflikt oder diese Angst, hinten überzufallen, auch einfach nicht gut gelöst.
Ja.
Und dann ist er in den Kindergarten gekommen und war vielleicht einfach jemand, der perfektionistischer ist. Vielleicht haben seine Eltern ihn früher viel gelobt und haben ihm viel gesagt, Mensch, das machst du ja toll und das machst du ja super. Und ich habe auch irgendwie, weiß ich nicht, so in den letzten Jahren einige Kindergartenkinder gesehen und erlebt in meinem privaten Umfeld, die geradezu nach Lob heischen, wenn sie was malen. Und dann sagen, guck mal, habe ich das nicht schön gemacht? Findest du das schön?
Ja.
Und es ist normal, glaube ich, in einer bestimmten Phase auch zu gucken, wie reagiert das Umfeld? Sag mir, dass ich das gut gemacht habe. Und ich weiß gar nicht, ob ich all diese Dinge so bedenklich gefunden hätte, wenn es irgendwann, also wenn diese Dynamik sich nicht noch mehr intensiviert hätte durch diese Geschichte mit der Schule und Kindergarten, dann sind sie beide in der gleichen Stufe. Und dann entwickelt sich das so weiter. Und seine Schwester ist in der gleichen Stufe immer besser als er. Mhm. Und ich glaube, dass diese Dynamik, die ganz am Anfang gar nicht hätte problematisch sein müssen, dadurch eine unglaubliche Problematik entwickelt hat.
Ja. Ich denke mir halt so, ich meine, seine Tante, also die Kindergärtnerin, hat da ja schon gesagt, hey, ihr solltet da vielleicht mal drauf gucken. So, es ist wohl schon ein bisschen mehr als bei anderen Kindern das der Fall ist. Was ich auch denke, ist, dass da sicher auch noch locker was hätte gemacht werden können. Ich meine, wenn die Eltern da gesehen hätten, okay, die Kinder, also dann die Tante, obwohl ich, den Fakt muss ich vielleicht dazu sagen, dass die Kindergärtnerin, die ja die Schwester der Mutter von Benno war, oder ja doch war, dass die beiden auch eine Geschwisterrivalität am Laufen hatten, aber auch eine ganz starke. Nämlich, und das fand ich super spannend, hier ich wieder die Systemikerin, hier Familientherapie. Es war nämlich so, dass Laura ist die jüngste von drei Perselli-Schwestern gewesen und Elisabetta, also die Kindergärtnerin von Benno, war die mittlere. Die mittlere, also Elisabetta, hatte eine sehr enge Beziehung zu ihrer Mutter und darauf war die Laura, die jüngste, wohl häufig sehr eifersüchtig und es ist wohl auch handgreiflich geworden gegenüber Elisabetta und war sehr, sehr, sehr doll eifersüchtig als das jüngere Kind. Ich weiß nicht, irgendwie fand ich das total spannend, dass auch bei den beiden Eifersucht und Geschwisterrivalität so eine große Rolle gespielt hat. Muss nichts heißen, aber ich fand es einen spannenden Fact. Und ich frage mich aber, ob da vielleicht nicht auch was reingespielt hat, wenn die mittlere Schwester, auf die man immer eifersüchtig war, sagt, mit deinem Kind stimmt was nicht, guck doch mal bitte. Weißt du, was ich meine?
Kann auch sein.
Und dass Laura dann sich vielleicht, dass es vielleicht nicht dazu beigetragen hat, dass Laura sich dachte, oh ja, schön, dass du mir das gesagt hast, ich werde darauf achten, sondern vielleicht auch eher so ein Widerstand aufgekommen ist, was allerdings auch keine Entschuldigung ist, egal wie und was, wenn du so einen Hinweis kriegst für dein Kind, dann guckst du zumindest mal hin und ziehst in Erwägung so, okay, stimmt es oder nicht? Wenn es am Ende nicht stimmt, ist fein. Und wenn es aber am Ende stimmt, was ja wohl da der Fall war, dann wäre da halt der Moment gewesen, um noch irgendwie auf ihn zu gucken und irgendwie versuchen, das aufzufangen und da ihn in seinen Gefühlen dazu begleiten. Denn man sieht ja auch, als er ja 8 war, spätestens da hat er ja so starke Wutausbrüche auch gehabt und da waren das Lügen schon ganz stark da. Also ich habe da beim nächsten das Gefühl gehabt, dass, na, nicht nur das Gefühl gehabt, es ist ja eigentlich eindeutig, dass er nicht gelernt hat, adäquat mit seinen Gefühlen umzugehen. Und spätestens im Alter von 8 Jahren ging es dann los, dass sie einfach rausgebrochen sind. Und ich mir vorstellen kann, dass das halt auch für ein Kind, das schon da Schwierigkeiten gezeigt hat, mit Emotionen umzugehen und mit diesen Eifersuchtsgefühlen oder mit dem Gefühl, da benachteiligt zu werden. Ich stelle mir vor, so dass es nicht richtig begleitet wurde oder nicht richtig damit gearbeitet wurde. Und ja, doch, begleitet ist vielleicht eigentlich ein gutes Wort. Und dann wird er älter und älter und die Wut kommt und die Eifersucht kommt und er lernt aber nicht, wie er damit umzugehen hat. Weißt du, was ich meine? Irgendwie, ja. diese Geschichte von diesem kleinen Jungen, der so wenig Beachtung bekommt, tut mir total leid. Also ja, da ist so, ja.
Ja, zumal es irgendwie auch so wirkt, als würde es nicht, also als würden seine Gefühle auch nicht validiert werden. Und das ist ja total wichtig, dass man bei Kindern sagt, hey, du bist bestimmt wütend gerade, ich wäre auch wütend an deiner Stelle. Aber wenn wir wütend sind, was können wir dann machen? Wir hauen niemanden anders, unsere Hände sind nicht dafür da, jemanden zu hauen. Was können wir tun, wenn wir wütend, dem Kind quasi beizubringen, wie kann ich damit umgehen? Und ich glaube, das spielt aber auch ganz stark mit rein, das Selbstwertgefühl deines Kindes aufzubauen. Und das ist einfach etwas, das ich in der Lebensgeschichte, wie du sie erzählst, das vermisse ich sehr. Also ja, wir haben ja nur einen kleinen Einblick, aber das, was ich sehe, da vermisse ich sehr stark, das Selbstwertgefühl dieses Kindes aufzubauen, damit er eben nicht das Gefühl hat, dass er blöd ist. Und ja, was ich total furchtbar finde, ehrlich gesagt, ist, dass er selber dass seine Familie herausfindet, dass er irgendwie Anabolika spritzt. Und das ist ja auch richtig peinlich, wenn das jemand rausfindet. Also das ist ja, wenn du das nicht selber erzählen willst, ist ja bei allen Sachen so, die du heimlich machst. Wenn sie dann jemand rausfindet, egal ob das, was es jetzt ist, ist peinlich.
Und das hat auch wieder so ein Kind oder sowas Kindliches, sowas Demütigendes. So die Mama findet die Spritzen in deinem Kinderzimmer.
Ja, und dann, weißt du, dann wird es mit deiner Schwester am Esstisch diskutiert und die sagt, mach das doch, deine kleine Schwester. Mhm. So. Und wenn dieser Konflikt nie gelöst wurde und ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass alle Kinder eine bestimmte Dynamik, also alle Geschwister eine bestimmte Dynamik untereinander haben und dass die irgendwann abgelegt werden muss, wenn man erwachsen wird. Damit man sich eben nicht mehr sieht, wie man früher war, als man klein war. Weil sonst nimmt man die Dinge, die man von seinen Eltern gelernt hat, also vielleicht, wenn man sich ungerecht behandelt gefühlt hat gegenüber einem anderen Geschwisterkind oder ähnlichem, oder man immer das Gefühl hatte, sehr verantwortungsbewusst gegenüber irgendeinem Geschwisterkind sein zu müssen. Ich glaube, irgendwann als Erwachsener muss man das ablegen und quasi so eine freundschaftliche, wir sind beide Erwachsenenbeziehung zueinander finden. Das ändert ja nichts daran, dass man miteinander verwandt ist und dass man Geschwister ist. Aber diese Dynamik muss sich, glaube ich, irgendwann auflösen. Und das passiert, wenn beide wachsen. Oder wenn die beiden gewachsen werden oder wenn die Kinder wachsen und Erwachsene werden.
Ja, wenn auch, wenn beide auch, also ich denke auch, da braucht es halt auch ein bisschen, dass beide gelernt haben.
Ja.
Zu wachsen? Ja, ja, doch, eigentlich ja. Weil ich meine, das wird ja von den, diese Fähigkeiten werden von den Eltern vermittelt.
Ja.
Und wenn die beiden das nicht können, dann funktioniert das nicht.
Also was wir ja nicht wissen.
Ja.
Aber ich finde die Vorstellung so merkwürdig, dass man am Esstisch zusammensitzt und dann sagt dir deine Schwester, mach das mal nicht. Und also prinzipiell ein vollkommen normales Gespräch, zu sagen, Herr Anabolika ist irgendwie schlecht, ich habe das in meinem Medizinstudium und so weiter und so fort. Aber wenn diese Dynamik da noch drin ist, dann ist das natürlich Öl ins Feuer.
Ja. Und die ist für mich schon ziemlich offensichtlich, hat sie sich die durchs Leben gezogen. Also, ne, es wurde ja auch noch erzählt, also von, das war in der letzten Folge, glaube ich, gehabt, dass Laura Perselli auch gegenüber zum Beispiel Nachbarn immer noch erzählt hat, die Made, die tolle Ärztin und alles. Und Benno war immer noch nur am Rand. Benno ist immer noch der zu Hause wohnt mit 30. Made ist die, die Medizin studiert hat und ausgezogen ist. Ne, also diese Dynamik, würde ich mal sagen, würde mich schon sehr überraschen, wenn sie es geschafft hätten, die zu überwinden. Weil alle Verhaltensweisen sowohl von den Eltern als auch von den Geschwistern da wirken auf mich nicht, als hätte sich das groß verändert von der Kindheit ins Erwachsenenalter.
Ja. Ja, und irgendwie sind für mich aber diese, also ich meine, seine Ausbrüche werden ja immer krasser. Also diese, ich weiß nicht, für mich ist das irgendwie immer so ein bisschen, für mich sieht das in dem Fall aus wie so narzisstische Ausbrüche. So als würde dieses innere, verzweifelte, ich fühle mich alleine und ich habe das Gefühl, ich bin nichts wert, Teil, also dieser Aspekt von ihm, immer rausbrechen und dann von dieser narzisstischen Mauer wieder zurückgeschubst werden. Ja. Und dann wird irgendein Vorwand drumherum gebaut, warum das gerade passiert ist.
Mhm.
So, ich habe dich angerufen, oh mein Gott, ich vermisse dich voll doll, kannst du bitte herkommen? Ja, ich habe mich krass mit meiner Freundin gestritten, die dumme Kuh. Kannst mich abholen. Also, oder ja, hier, ich bin richtig breit geworden, bla bla bla. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe das Gefühl, ich verliere irgendwie die Kontrolle über das, was ich da tue. Ja, ich glaube, ich brauche unbedingt Spritzen, die mein Testosteron-Level runterbringen. Ist einfach zu krass.
Mhm.
Also, weißt du, was ich meine? Es ist diese Verzweiflung, die dann ganz schnell getarnt wird als irgendetwas, das in dem narzisstischen Sinne in Ordnung ist zu sagen, damit man nicht das sagen muss, was man eigentlich sagen will. Also so wirkt es irgendwie auf mich, weißt du?
Ja, es wirkt, ja, das stimmt, so immer wieder so kleine Einbrüche in dieser Fassade.
Ja.
Ich denke da auch gerade auch wieder an die letzte Folge, wo es wurde berichtet, dass er nachdem ihm erzählt wurde, dass die Leiche seiner Mutter gefunden wurde, er hat ja bis dahin das Pokerface gehalten und in dem Moment haben ja seine Anwälte berichtet, dass er da zusammengebrochen ist. Sobald aber die Polizisten wieder da waren, hat er die Fassade wieder hochgehalten. Und offiziell hat er das Ganze erst auch in seiner Art und Weise, wie er es wollte, präsentiert, 3 Tage später. Und dieser Zusammenbruch, wo auch die Anwälte meinten, okay, das war irgendwie ganz anders, als es sonst war, das ist in dem Space passiert, wo er wusste, okay, die sind für meine Verteidigung da, die sind dafür da, dass sie mich verteidigen. Und da, vielleicht hat er sich da auch gedacht, oder es war vielleicht ein Ort, wo man eher mal loslassen konnte, als wenn die Polizeibeamten vor einem sitzen. Aber da dachte ich mir auch gerade so, das ist ja, ich kann mir vorstellen, dass es auch so ein Einbruch war. Also diese Fassade, die hat immer wieder irgendwie Risse bekommen.
Ich meine, wenn man das zu Ende denkt, kostet ja dieses Aufrechterhalten von dieser Mauer und von dieser Maske und von dieser Show, die er abzieht, diese Aufrechterhaltung davon kostet ja enorm viel Energie. Das kostet ja wahnsinnig viel Kraft, das die ganze Zeit aufrechtzuerhalten, weil du ja die ganze Zeit dich selber beobachten musst, wie sehe ich aus, wie ist meine Mimik, meine Gestik, Intonation, meine Wortwahl, welche Lüge habe ich erzählt, wenn ich jetzt das erzähle, passt das noch zu der Lüge, die ich beim letzten Mal erzählt habe, kann ich die Person gerade überzeugen, sieht sie so aus, als würde sie mir glauben, das ist ja wahnsinnig, also
ja, das ist super anstrengend.
Und ich glaube einfach, dass du irgendwie, also dass er in dem Kontext einfach in bestimmten Momenten so krass unter Druck gestanden hat oder dass seine innere Verzweiflung so groß war, dass er diese Mauer für eine Sekunde nicht halten konnte. Mhm. Und dass in dem Moment, wo seine Mutter gefunden wurde, ihm vielleicht klar geworden ist, endgültig klar geworden ist, was er da getan hat. Und das kurz zusammengebrochen ist, diese Fassade, nur um sie dann ganz schnell wieder aufzubauen.
Ja. Was man auf jeden Fall, denke ich, festhalten kann, ist, dass auch was die Amtsgutachter gesagt haben, und ich meine, wenn wir auch in nicht vielem übereinstimmen wahrscheinlich, was die gesagt haben, darin auf jeden Fall, nämlich, dass diese Tat ja eigentlich das Resultat oder die, ich sag mal, die Kumulation von so vielen verschiedenen Dingen war, die irgendwie immer, die sich immer wieder draufgelegt haben, weißt du, also wie so der Gipfel, wie der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, das war diese Tat, dieser Mord an dem Vater. Und was ich tatsächlich glaube, ich glaube schon, dass die beiden Taten eine unterschiedliche Affektqualität für ihn hatten.
Ja. Ja.
Also ich glaube schon, dass beim Vater war mehr Affekt dabei, war mehr Wut dabei. Und die Mutter war, wenn ich jetzt mal so rumspekuliere, dann eher so, oh Gott, scheiße, die wird reinkommen, die wird es sehen. Es geht nicht anders, ich kann jetzt nicht sie am Leben lassen, während er seine Leiche hier liegt. Weil ich meine, es war ja schon was sehr Ungeplantes. In dem Moment, wo sein Vater tot auf dem Boden liegt, hört auf einmal das Schloss in der Tür klicken. Also weißt du, das ist ja...
Ich glaube auch, dass es was komplett anderes war.
Ja.
Und ich fand das vorhin sehr interessant, was du gesagt hast, dass er diese Wutausbrüche schon hatte, weil ich mir halt vorstellen könnte, dass dieser narzisstische Teil... Weil prinzipiell gibt es ja Leute mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung, die ihre Gefühle sehr, sehr gut im Griff haben. Also wenn du da so antisoziale Elemente und sowas mit reinmischst, da siehst du ja im Gesicht nicht eine Regung. Die können innerlich explodieren, du siehst gar nichts.
Die lächeln dann noch.
Genau. Und ich glaube aber, dass er eben diese sehr gefährliche, also gefährlich für ihn und dann am Ende des Tages auch fürs Umfeld, aber diese ungünstige Mischung hatte von narzisstischen Anteilen beziehungsweise einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gemischt mit der Unfähigkeit, Wut zu kontrollieren.
Mit so einer massiven Impulsivität.
Genau. Mhm. Und ich glaube, dass das einfach wahrscheinlich bei seinem Vater dann eben das, was du gerade gesagt hast, das fast zum Überlaufen gebracht hat. Was ich mir bei seiner Mutter auch vorstellen könnte, ist, dass, ich meine, sie hat immer erzählt davon, wie toll ihre Tochter ist. Und der Moment, wenn sie reingekommen wäre und gesehen hätte, dass ihr Sohn seinen Vater umgebracht hat, dass das ultimative Versagen gewesen wäre.
Oh ja.
Und dass er lieber wollte, dass sie stirbt, als dass sie sieht, dass er so sehr versagt hat.
Ja.
Das könnte ich mir alternativ auch noch vorstellen.
Boah, das finde ich einen interessanten Gedanken. Es gibt noch eine weitere sehr interessante Info, die jetzt bisher noch nicht so ganz gepasst hat, aber vor Abschluss dieser Folge möchte ich die auf jeden Fall euch nicht vorenthalten. Und zwar wurde in dem Gerichtsprozess auch noch eine weitere Untersuchung oder ein Untersuchungsergebnis vorgestellt. Und zwar gab es auch bildgebende Verfahren von Benno Neumeyers Gehirn. Und da war deutlich sichtbar, dass in seinem Gehirn anatomische Veränderungen stattgefunden haben. Im Gericht hieß es, dass im koronaren Schnitt, was bedeutet, dass es so eine Aufnahme von vorne von seinem Gehirn gemacht wurde, sich ein Loch in seinem Hippocampus gezeigt hat. Das heißt, in seinem Bereich des Gehirns hat graue Masse gefehlt. Und das haben die Gerichtsgutachter damit erklärt, dass in der Literatur eine solche Auffälligkeit in Zusammenhang mit erhöhter Einnahme von Anabolika erwähnt wird. Und damit eben dann dieser Zusammenhang geschlossen wurde, okay, der hat sehr viel Anabolika genommen. Es könnte sein, dass dadurch sich diese graue Masse, ich sag mal, reduziert hat. Und gerade an dieser Stelle, wo sich sein Loch befunden hat in der grauen Masse, gerade diese Stelle wird assoziiert, damit eine erhöhte Impulsivität zu haben und eine erhöhte Aggressivität. Was im Schluss heißen würde, dass Benno Neumeyer am Tag seiner Tat oder im Zeitpunkt seiner Tat eben nicht nur durch die Unfähigkeit, mit seinen Emotionen umzugehen und seine Emotionen zu regulieren, impulsiv war, sondern auch durch die anatomischen Veränderungen in seinem Gehirn, die durch das Anabolika eventuell stattgefunden haben, dass dadurch auch noch eine noch deutlichere Unfähigkeit, seine Emotionen im Griff zu halten und seine Aggressivität im Griff zu halten, bestanden hat. Und damit nochmal so eine Erklärung mehr dafür gibt, dass er sich da nicht unter Kontrolle hatte. Beziehungsweise, das hört sich schon wieder so an, als wäre er schuldunfähig, wovon wir beide ja zum Beispiel nicht ausgehen. Aber einfach, dass die Impulsivität so stark war, dass es dadurch schwieriger wurde, es zu kontrollieren, würde ich sagen.
Ich finde es mega interessant. Ich bin immer total fasziniert davon, wenn da tatsächlich noch so neuroanatomische Aspekte eine Rolle spielen. Und ich wusste, dass Anabolika Veränderungen im Gehirn bewirken kann, unter anderem. Aber dieser konkrete Zusammenhang war mir tatsächlich noch gar nicht bewusst. Ich würde sagen, in diesem Sinne lernen wir daraus, dass wir uns kein Anabolika spritzen.
Das ist doch eine gute Lehre, die wir heute daraus ziehen.
Mindestens das hoffen wir, dass ihr aus dieser Folge gelernt habt. schreibt uns gerne, wie sie euch gefallen hat. Ihr könnt uns beispielsweise bei Instagram schreiben. Da heißen wir Blackbox, der Podcast. Alles klein und zusammengeschrieben. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an blackboxderpodcast@gmail.com. Und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns bei Patreon abonniert. Da bekommt ihr extra Folgen, also extra Content, den es in dem öffentlichen Bereich nicht gibt. Und da könnt ihr schon für 1,50 Euro im Monat dabei sein und uns dabei unterstützen, weiterhin so spannende Folgen zu produzieren wie die heutige.
Und damit sagen wir, nehmt kein Anabolika,
seid lieb zueinander
und tschüss!